Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Roger gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm. Exklusiv auf Radio 1. Präsentiert von Dun & Bradstreet. Ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen. Egal ob bei Stammdaten, Risikomanagement, Marketing oder Compliance. Mit den Daten von Dun & Bradstreet liegen Sie immer richtig. dnb.com/ch.
Roger gegen Markus, an dem Moment, die erste Sendung in diesem Jahr, Markus, gutes Neues.
Ja, gutes Neues.
Ein bisschen verspätet und so.
Verspätet bei dem wunderbaren Wetter, das wir jetzt haben, schon im neuen Jahr.
Aber du hast ja schönes Wetter gehabt im Engadin,
oder? Wir hatten sehr schönes Wetter. Wir hatten sogar Schnee, nicht so viel wie sonst, aber sehr viele Leute.
Sehr viele Leute, sind alle dort
hingekommen und ja, also man konnte noch spazieren.
Gut, ich war ein bisschen an der Sonne, an einem Andort, in Ibiza, etwa 20 Grad, grossartig, keine Leute.
Super,
so angenehm. Wunderbar. Reden wir über drei Sachen heute. Migration, Deutschland und Schweiz. Was ist der Unterschied? Gibt es überhaupt einen Unterschied? Dann der Ueli Maurer, der hat und sucht jetzt offenbar eine neue Rolle als Altbundesrat und die US-Republikaner sind verstritten. Könnt ihr überhaupt regieren? Fangen wir an mit der Migration. Die Vorfälle in der Silvesternacht in Deutschland haben grosse Wellen geworfen. Aggressionen gegen Polizei und Feuerwehr. Es sind dann vor allem Migranten gewesen. Hat man erst nach einigen Zeiten so richtig erfahren. Die Medien am Anfang ein bisschen zurückgehalten. Es sind auch kritisiert worden. Ein gesellschaftliches Problem hat sich dort gezeigt, in einer Art, die wir in der Schweiz, glaube ich, nicht haben, glücklicherweise, oder?
Nein, haben wir bis jetzt noch nicht so und ich rechne auch nicht damit, dass es so kommt, aber es ist in dem Sinn, wenn man Schweden anschaut, wenn man Frankreich anschaut, ist es eine Frage von der Zeit gewesen, dass das in Deutschland auch kommt.
Mhm. Also was man ja gesehen hat, man ist ja sehr lang sehr zurückhaltend gewesen, einzugreifen gegen die arabischen Familienclans, die Kriminellen, die es dort gibt, die ganze Quartiere eigentlich terrorisiert haben, man hat Angst gehabt vor Vorwürfen von Rassismus und man ist mehr auf Multikulti abgefahren und da hat man gemerkt gehabt, das geht nicht. Und jetzt hat man es begriffen, aber gewisse Sachen, Fehlentwicklungen, kann man dort nicht aufhalten.
Also erstens würde ich bezweifeln, dass man es wirklich begriffen hat. Oder? Es ist klar, man hat jetzt gemerkt, man sollte nicht das Zeug alles zudecken. Aber ob man wirklich die Politik verändert, ich meine, es ist völlig klar, das sind kriminelle Organisationen, wo du sehr, sehr streng musst rangehen, wo du auch viele Leute müsstest ausweisen und du kennst das wahrscheinlich auch, die Zahlen zum Beispiel, wie viele Leute ausgeschafft werden in Deutschland, das ist noch verreckter als bei uns. Also es ist unglaublich, die tun wirklich schwerst Kriminelle nicht ausführen. Also ich glaube, Begriffe ist vielleicht ein bisschen viel zu gesagt. Und das Zweite,
aber
ich
es sind ja nicht schwerst Kriminelle gewesen. Das sind jeder Randalierer.
Aber es fängt ja immer so an. Das ist ja der Punkt. Oder? Fängt ja so an.
Was heisst, es fängt so an? Also ich habe jetzt gerade heute in der Zeitung gelesen, Rapperswil gestern Abend nach einem Eishockey-Spiel Randalierer haben Böller gegen Polizei geschossen. Genau das, was man da von Neukölln und Kreuzberg in Berlin gehört hat. Aber bei uns wirft es natürlich nicht so hohe Wellen, weil man es nicht in das ganze Migrantenthema reinbringen kann.
Ja gut, ich glaube, es gibt beides. Oder? Es gibt Gewalt bei den Einheimischen und es gibt Gewalt bei den Migranten. Und bei beiden Gruppen sind wahrscheinlich unterschiedliche Ursachen zu suchen. Oder? Und das eine ist völlig klar, Repression ist einfach wichtig. Und ich glaube, eine Generation, und das ist meine Generation, wo einfach das Gefühl gehabt, ab den 90er Jahren hat man einfach das Gefühl gehabt, der Frieden sei überall ausgebrochen, auch die Polizei braucht es ja nicht mehr, Recht und Ordnung kann man durchsetzen mit guten Argumenten. Alle die Glaubensrichtigen, die sind meiner Meinung nach jetzt eigentlich am Zusammenfallen. Und das ist auch in Deutschland ganz deutlich der Fall. Nur, was ich wirklich schlimm finde, und das hast du vorher angesprochen, man sieht das in Schweden, du kannst es fast nicht mehr korrigieren. Wenn es mal passiert ist, dass du so Ghettos hast, und ich meine, ich glaube, Neukölln geht jetzt voll Richtung Ghetto, also es gibt Leute, die behaupten, ich kann nicht beurteilen. Man könnte fast nicht mehr rein, wenn man nicht Araber ist oder wenn man nicht aus dem Nahen Osten kommt. Kann sein, dann kannst du es fast nicht mehr korrigieren.
Gut, und das Ganze wird natürlich politisch ausgenutzt und ist Teil von der ganzen gesellschaftspolitischen und politischen Diskussion. Dabei die echte Bedrohung, Markus, kommt ja nicht von dort, von diesen Böllerschüssen, einmal im Jahr. Das ist unangenehm und das muss abgestellt werden und die Leute dürfen nicht irgendwie mit Samthändchen angeschaut werden. Aber die Gefahr von der Demokratie oder für die Demokratie, das kommt von rechts aussen gegen unsere Staatsform. In den USA vor 2 Jahren der Sturm aufs Kapitol, wo Donald Trump hat wollen verunmöglichen, dass der richtig gewählte Präsident kann eingesetzt werden. Jetzt haben wir sogar noch gehabt, in Brasilien eine Art Kopie, der Bolsonaro, der noch schnell kurz vorher abgehauen ist nach Florida, haben sie etwas Ähnliches wollen machen. Und in Deutschland, dort hat man eine Untergrundbewegung, hat man aufgedeckt gehabt, wo der Reichstag, also das Parlament, hat wollen stürmen. Also immer dort, wo die Rechten oder die extremen Rechten verlieren, wenn sie Wahlen verlieren, wenn sie es einfach mit Gewalt verändern. Haben wir jetzt an mehreren Orten gesehen.
Ja gut, das ist jetzt einfach dein linksliberaler Bias. Ich glaube, es stimmt überhaupt
was
nicht.
Was stimmt nicht?
Es ist auf beiden Seiten so. Du hast auf links und auf rechts hast du Gewalt.
Nein, wo?
Du hast in Deutschland hast du eine lange Tradition gehabt von linker Gewalt, hast nach wie vor. Ich finde auch die ganzen Klimaaktivisten, die sich festkleben lassen und so weiter, das geht alles richtig Gewalt. Es ist bei den Rechten absolut besorgniserregend. Mit der Migrantenfrage hängt das eng zusammen, weil solange dass die deutsche Politik sich mit dem Thema nicht richtig befassen kann, wachsen am rechten Rand Gewaltbereitschaft und so weiter. Das hat einen engen Zusammenhang. Aber grundsätzlich ist ganz wichtig, die Polizei muss alle die Bewegungen hart bekämpfen und an dem fehlt. Sie können es nämlich nicht. Bei den Rechten schlagen sie einmal voll zu, weil sie eben aus politischen Gründen finden, die sind nicht so schlimm. Bei den Linken machen sie praktisch nichts und bei den Migranten fangen sie jetzt langsam an, Recht und Ordnung wieder durchzusetzen. Und der entscheidende Punkt ist einfach, die Polizei muss betriebsblind sein oder politisch blind. Die müssen nicht einfach nach politischen Kriterien eingreifen, sondern sie sollten immer eingreifen und das ist das Problem.
Also die rechte Gewalt in Deutschland hat sich vor allem geäussert mit dieser NS so mit dieser Hitler-Nachfolgebewegung. Dort sind über 10 Migranten einfach ermordet worden. Dann auch noch ein deutscher Politiker ist aus dieser Gruppe verschossen worden, Herr Lücke, etc. Die Gewalt, die gibt es seit den 70er Jahren von der Linken nicht mehr. Markus, das müssen wir jetzt einfach festhalten.
Ja gut, das ist jetzt dein Lieblingsthema. Du hast immer das Gefühl, du müsstest die linken Terroristen verteidigen.
Nein, es gibt
das
sie nicht mehr.
Schau mal, es ist immer es ist mir völlig egal, ob jetzt gerade die Linken oder die Rechten eine Konjunktur haben. Du hast offenbar das Gefühl, rechte Gewalt ist schlimmer als linke Gewalt. Dieser Meinung bin ich überhaupt nicht. Du kannst auch in den letzten 100 Jahren anschauen. Kommunismus und Nationalsozialismus. Nationalsozialismus ist immer noch ein Tupf schlimmer gewesen als Kommunismus. Aber grundsätzlich ist es so, von links und von rechts gibt es Gewalt. Es gibt Leute, die sich mit der Politik, wie es in einer Demokratie stattfindet, nicht können abfinden, die muss man bekämpfen mit aller Staatsgewalt, die man hat. Und bei den Linken ist es ein Riesenproblem, wenn man nichts macht, weil man einfach das Gefühl hat, ja, sie töten ja jetzt noch keine Menschen töten. Das kommt dann irgendeiner schon.
Aber Markus, tu doch bitte festhalten. Wir haben jetzt auch eine Art Kopie gehabt in Brasilia von dem, was vor 2 Jahren im Kapitol passiert ist. Export von Faschismus, Abschaffen von Demokratie, Wahlen, die verloren sind, die tut man nicht akzeptieren. Und das ist doch das ganz Schlimme, was dort passiert.
Ja, also
und das sind grundsätzliche jetzt Sachen.
Nein.
Das sind mal Abschaffen von
Problem.
Demokratie.
Nein, was das grundsätzliche Problem ist, und das siehst du in Deutschland ganz deutlich. Du hast Establishment-Parteien, die ganz wichtige Themen, die die Leute wirklich beschäftigen, nicht mehr aufgreifen. Und dann hast du zuerst so eine birnenweiche Partei wie die AfD, ist eine birnenweiche Partei. Und wenn es noch weitergeht, hast du rechts dumme Sachen und du hast aber auch links ganz dumme Sachen. Und wenn das nicht aufhört, dass du nicht mehr normale politische Competition hast, zum Beispiel in Deutschland, wo es zum Beispiel eine Partei gibt, es muss eine geben, die sagt, Migration müssen wir jetzt anfangen zu steuern. Es geht nicht, dass wir jeden 18-jährigen Afghan aufnehmen und ganz gleich, was der nachher macht, der kann immer bei uns bleiben. Das geht nicht mehr. Und das muss man ändern. Und es braucht eine Partei, die das übernimmt, auf eine anständige Art. Und da, du hast vorhin gefragt, wegen der Schweiz, ich glaube, das ist der grosse Unterschied, dass wir dank der direkten Demokratie schon viel länger über das Thema offen können, politisch streiten. Und dann gibt es auch nicht Gewalt. Das ist der Punkt.
Gut, dann kommen wir schon beim zweiten Thema, weil das soll letztlich dann weiter darüber gestritten werden. Der Ueli Maurer ist nicht mehr Bundesrat, er sucht eine neue Rolle. Früher hat es mal geheissen, oder eigentlich traditionell, servire disparaître, oder? Man dient am Staat und dann verschwindet man. Und er kann nicht einmal 5 Sekunden warten, nachdem er nicht mehr Bundesrat ist, um politisch wieder zu agitieren und Provokationen zu machen. Was läuft denn da ab, Marco? Also du bist ja dort ein Insider.
Genau, Provokationen habe ich keine gehört von Ueli Maurer.
Er hat gesagt, er will mehr Provokationen.
Ja, das, also er hat es aber anders gemeint. Er hat nicht gemeint, Provokationen irgendwie so, wie du jetzt meinst, irgendwie dumm und blöd, sondern wirklich Provokationen, die halt Leute ein bisschen zum Denken bringen. Aber was ich dir recht geben, ich glaube, es ist der absolute Rekord. Es hat es noch nie gegeben, dass ein Bundesrat praktisch, also der Christoph Blocher war auch so gewesen, aber der ist unfreiwillig aus dem Bundesrat ausgeschieden. Aber bei Ueli Maurer, das ist jetzt ein Rekord. Kaum hat er aufgehört als Bundesrat, ist er schon wieder Parteipolitiker. Ich habe es erlebt an der SVP-Fraktions, am Fraktionsessen nach der Bundesratswahl bin ich auch dabei gewesen. Das war sehr interessant gewesen, der Ueli Maurer. Auch geredet und hat das eigentlich schon angekündigt. Du hast schon gemerkt, der ist richtig, der will unbedingt wieder für die Partei arbeiten. Du hast ja gemerkt, der war so gern Parteipräsident gewesen, der ist so gern in allen diesen Sektionen auftreten im ganzen Land. Und ich glaube, ja, es kommt wieder. Und ich meine, für die SVP ein absoluter Glücksfall.
Genau.
Weil ich meine, Ueli Maurer ist politisch
ja, aber es geht jetzt das. Also was er gesagt hat, eben einfach um Aufmerksamkeit überzukommen, und zwar an einer Kadertagung am letzten Wochenende in Bad Horn am Bodensee. Die SVP hätte kein Sieger-Image mehr. Er fordert, dass man kämpferischen Auftritt. Es gäbe zu wenig programmatische Arbeit. Wir müssen aus der Negativspirale rauskommen. Fordert gezielte Provokationen. Also der alte SVP Zürich, Blocher, Maurer-Stil gegen den Rösti und so ein netten Berner-Stil. Das fordert er doch wieder.
Nein, ich finde, das ist jetzt wieder eine Beschreibung, die bei dem gleicht, was du vorher gesagt hast, über rechte und linke Gewalt.
Wieso?
Stimmt nicht ganz.
Was stimmt nicht?
Das Interessante ist, dass er auch gesagt hat, aber gesagt, wir sind die stärkste Partei und wir müssen auch ein positives Image haben, wir müssen voranschauen, wir müssen auch Sachen anbieten, wir müssen den Leuten das Gefühl haben, dass wir Lösungen haben. Das finde ich ganz etwas Neues und das ist nicht Zürich. Das ist nicht die alte Zürcher SVP oder auch die alte Schweizer SVP, wo der Ueli Maurer dazugehört hat. Das ist ein ganz neuer Ton. Und von dem her gar kein Gegensatz zu dem, was der Albert Rösti vielleicht oder sollte machen, sondern im Gegenteil, ich habe es sehr interessant gefunden, dass er einerseits zugibt, das stimmt ja, die SVP hat nicht mehr Sieger-Image. Die Leute haben das Gefühl, das ist nicht eine Partei, die immer gewinnt. Das ist das Erste, stimmt völlig. Programmatisch sind sie eingeschlafen, stimmt auch. Und das ist eine harte Kritik. Das ist eine Provokation für die Partei selber. Und das Dritte habe ich aber interessant gefunden, eben da, wo du jetzt nicht zitiert hast, dass er auch findet, ja, es geht nicht mehr, dass wir nur Nein sagen. Wir müssen auch mal noch ein paar Vorschläge machen.
Gut, er hat gesagt, man hätte Erfolg mit 3 Botschaften, damals in den 90er Jahren. Keine kriminellen Ausländer, kein EU-Beitrag, Steuern haben. Und genau das müssen wir wieder bringen. Also die alte die Platte von dort her, die den Erfolg gebracht hat. Und natürlich jetzige Zuwanderung, das Thema wahrscheinlich Nummer 1 von der SVP in diesem Wahljahr. Und das, obwohl wir überall Personalmangel haben, auch bei KMU-Betrieben, die von SVPler geführt werden. Wir haben zu wenig Leute.
Ja,
aber sie wollen das jetzt anbringen. Aber wie sie es machen wollen, das aber, haben sie nicht gesagt. Das können sie nämlich gar nicht.
Aber so wie du schilderst, ja gezeigt, grad, es ist wirklich, es ist doch irgendetwas, stimmt doch nicht. Wir haben einen Rekordeinwand von 200'000 Leuten und haben zu wenig Fachkräfte. Also offensichtlich wandern völlig die falschen Leute ein, die wir nicht brauchen können. Weil sonst würde die Wirtschaft schon lange sagen, hey, wir haben genug Fachkräfte. Nein, wir haben die falschen Leute. Und nein, nein. Es ist völlig klar, es muss in die Richtung gehen. Es wird auch in Deutschland so passieren. Wir müssen Richtung Kanada-Modell gehen. Es geht nicht, dass die westlichen Länder einfach völlig ungesteuert Leute aufnehmen aus allen Kontinenten. Das geht nicht mehr. Wir können das auch nicht verkraften.
Also gut, das vergangene Jahr war ja ein spezielles Jahr. Das hat man natürlich unter den Tisch gehen lassen. Ukraine, Flüchtlinge, die gekommen sind, in grosser Zahl. 70'000 von denen sind Flüchtlinge.
Ja, aber 130 sind andere.
Ja, gut, aber dort hat man, ja, viele sind aus der EU gekommen. Also viele aus der EU, und das kann man nicht unter den Tisch gehen lassen. Also jetzt frage ich mich, ist jetzt der Ueli Maurer der neue Einpeitscher, die neue Führungsfigur. Und es kommt mir fast so vor, wenn man die Geschichte von Ueli Maurer anschaut. Er war eben Parteipräsident und ist überall hingegangen und hat jeden Abend eine neue Sektion gegründet. Und dann ist der Toni Brunner Chef geworden und hat das weitergeführt. Und dann ist die Tür aufgegangen und der Ueli Maurer ist reingekommen. Er hält es zuhause nicht aus. Jetzt hat er ein bisschen zu tun als Bundesrat ein paar Jahre. Und jetzt ist er plötzlich wieder der alte Ueli Maurer, der etwas zu tun muss haben. Und darum hat er jetzt einen Auftritt nach dem anderen. Und das ist also schon seltsam.
Also erstens finde ich, das ist ein bisschen zu vereinfacht, weil das, was du vorher gesagt hast, hält es daheim nicht aus. Das hat seine Bewandtnis gehabt, früher, vor etwa 20 Jahren, wo seine familiären Verhältnisse noch ein bisschen anders waren. Heute ist das ganz anders. Er ist absolut glücklich liiert. Das ist nicht der Punkt. Sondern es ist ein Politiker. Ich habe es auch wieder gedacht, als er die Rede gehalten hat. Das ist ein absolutes politisches Tier. Der will nicht aufhören, Politik machen. Der macht das gern. Und ich würde jetzt sogar so weit gehen. Er hat auch gemerkt, Christoph Blocher geht richtig. Jetzt wird er dann 83 in das Jahr. Der Christoph Blocher ist wirklich jetzt sich am Zurückziehen.
Das heisst?
Gleichzeitig der Marco Chiesa schafft es nicht. Er ist nicht ein guter Präsident. Und der Thomas Aeschi ist auch nicht die charismatische Figur, die sie jetzt braucht für den Wahlkampf. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass der Ueli Maurer da wie ein Opening sieht und merkt, hey, Kopfdeckel, mich braucht es. Das Feld ist frei. Und ich muss ehrlich sagen, also für die SVP ist das Good News.
Aber das ist ja eigentlich gut. Also man muss feststellen, die SVP hat offenbar keine richtige Führungsfiguren rausgebracht in den letzten Jahren. Das sagen die selber. Und jetzt ist eben das Vakuum da. Aber ein Altbundesrat mit 72 sollte das ausfüllen. Wieso? Ist das noch würdevoll? Nein, als Altbundesrat.
Du machst ja Radio 1 immer noch.
Ja,
du machst immer noch Radio 1. Nein, du bist doch genau der gleiche. Roger, du bist der gar... Also ich verstehe gar nicht, warum
aber nein,
das
als
du
Bundesrat.
Verstehst.
Nein.
Er ist ja nicht mehr Bundesrat. Jetzt ist er fertig Bundesrat.
Also als Altbundesrat hat man eben früher gesagt, eine gewisse Contenance. Altbundesrat sollte sich auch nicht einmischen in Politik. Und die meisten haben sich daran gehalten, ein paar wenige. Vor allem natürlich der Blocher, den du erwähnt hast.
Ja, gut,
der hat natürlich müssen zurückgeschlagen sein.
Mischling Dalmire auch nicht. Weißt, ja, es ist natürlich vorbei. Da, wo du sagst, hast du gestummt bis vor 20 Jahren.
Aber
es ist vorbei.
Ja, aber einmal ein Interview geben oder nochmal dreimal ein Interview geben, ist das eine. Aber eine Art Parteiführer werden von einer Partei, die der Ueli Maurer selber hat. Wir sind ja fast noch Oppositionspartei gewesen. Wir müssen jetzt da ein bisschen rauskommen. Nachdem er jetzt im Bundesrat war, ist er jetzt wieder Oppositionsführer. Hallo, wo sind wir denn da?
Nein, aber da finde ich jetzt genau da, finde ich, der Zwischenton ist eben wichtig. Er hat nicht gesagt, wir machen wieder Opposition. Er hat wirklich betont, und da merkst du seine Erfahrung im Bundesrat, dass er sagt, wir müssen beides machen. Wir müssen Kritik bringen, wir müssen Opposition.
Nicht beides.
Natürlich geht das, logischerweise geht das in unserem System sowieso, wo jede Partei, die SP hat das auch immer können. Du kannst, musst in unserem System einerseits Opposition zu der Regierung machen und gleichzeitig musst du die Regierung tragen. Das ist ja der Witz von der Bundesratspartei. Und die das nicht begreifen, wie zum Beispiel die Mitte, die verschwindet irgendwann, das ist
also,
der Punkt.
Also die verschwinden im Moment überhaupt nicht, sondern sie sind tendenziell im Aufwind. Aber die Frage ist, findest du das jetzt gut?
Ich finde es fantastisch. Erstens finde ich es mal gut, einfach für uns Journalisten. Der Ueli Maurer ist einfach ein irrsinniger Politiker, ist ein super Redner, er ist ein interessanter Gesprächspartner, wenn du Interview machst. Zweitens, für die SVP ist es total ein Glücksfall. Wir haben vorher gesagt, das ist wirklich, meiner Meinung nach, sie haben ein Führungsproblem, schon seit längerer Zeit. Und es ist eindeutig, dass der Ueli Maurer das könnte. Ich glaube nicht, dass der Parteiführer wird, übrigens. Aber der wird graue Eminenz. Der wird eine graue, sehr aktive, graue. Er wird eine grosse, aktive, graue Eminenz. Und er braucht, weißt du, die Partei braucht.
Mehr als eine graue Eminenz. Wenn er immer jetzt an diesen Parteitagen als nächstes im Basel-Land auftritt, dann hat er natürlich auch mit seinem Nimbus als Altbundesrat, Altparteipräsident, hat er so ein Gewicht, dass er mehr als eine graue Eminenz ist.
Erstens das, aber zweitens, ich glaube, sie brauchen ihn eigentlich nicht als Altbundesrat, sie brauchen wieder einen, der mit den normalen Leuten gut reden kann. Weißt du, das ist das Problem. Die Generation, die jetzt an der Führung ist in der SVP, das sind alles genau die gleichen Akademiker wie der Fabian Molina. Sie haben genau das gleiche Problem eigentlich wie die SP. Wenn der Ueli Maurer als Schwingerfest kommt, dann kommen eben die Leute, wirklich einfache Leute, und getrauen sich auch mit dem zu reden, weil der Ueli ist einer von ihnen.
Gut, also, aber wenn er sagt, wir wollen wieder provozieren, das hat er gesagt, oder? Wie geht da der Albert Rösti denn mit dem? Oder wie gehen Sie mit dem Albert Rösti um?
Das ist mir ein völliger künstlicher Konflikt. Weil erstens wissen wir sowieso, dass die Partei immer ihre eigenen Bundesräte relativ gut überwacht und schaut, was sie machen. Das ist nichts Neues. Und das Zweite, das hat betont, sagst, provozieren ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass du gleichzeitig Vorschläge bringst. Und wenn du sagst, Zuwanderung wird das grosse Thema, das ist für den Albert Rösti, glaube ich, nicht so ein grosses Problem. Sondern es ist genau, deshalb ist es super, dass die Baum Schneider jetzt hat müssen das Dossier übernehmen. Das ist für die SVP
aber
super.
Aber Markus, wir haben die Personenfreizügigkeit, wir haben auch unser Asylgesetz. Was kann denn die SVP konkret fordern, um die Zuwanderung in Bälde, also bevor da neue Gesetze sind oder neue Initiativen angenommen worden sind, zu ändern? Was?
Ja gut, also der Thomas Häschi hat ja angekündigt, wie die Initiative öppe aussieht.
Ja, das jetzt kommt dann vielleicht in 4-5 Jahren.
Ich kann mich erinnern, wir haben immer noch einen Verfassungsartikel von der Masseneinwanderungsinitiative, der faktisch nicht umgesetzt worden ist.
Eben, man kann auch sich das
natürlich ändert sich etwas. Es ist völlig, schau, es geht einfach nicht mehr. Roger, wir können nicht 10 Millionen haben, wir können nicht 11 Millionen haben in diesem Land. Das wollen die Leute nicht. Und das ist auch in der SP so. Und es getrauen sich die anderen drei Parteien einfach noch nicht so richtig auf das zu gehen. Aber ich muss dir sagen, ich erwarte, ähnlich wie bei der Energiepolitik in den nächsten 2-3 Jahren, ein totales Umdenken. Weil die Realität spricht gegen die Träume aus den 90er Jahren, die wir noch im historischen Seminar 1992 hatten.
Also du hast das gehabt, ich habe das nicht gehabt.
Ja, du nicht. Nein, du nicht. Nein. Du hast schon dort gemeint, das stimmt.
Ich bin an der Hochschule, wie es damals geheißen,
St. Gallen.
Universität St. Gallen, wo der damalige Rektor, der Francesco Cnesa, eigentlich schon ein Papier gemacht hat, die 10 Millionen. Schweiz. Das war in den 70er Jahren, bevor du überhaupt die langen Hosen
angehast. Der Knäschaurecker hat sich total geirrt. Das ist eine von diesen Studien, die niemand geglaubt hat. Und sie wäre auch nie eingetroffen ohne Personenfreizügigkeit, muss man auch sagen. Und Personenfreizügigkeit hat in der Schweiz eigentlich lange niemand wollen, genau aus dem Grund.
Aber x Abstimmungen haben sie immer wieder bestätigt.
Nein, das stimmt nicht. Die letzte grosse Abstimmung haben wir gehabt, wo es wieder um die Masseneinwanderungsinitiative gegangen ist. Aber letztlich hast du ganz klar ein Teil des Landes. Die Hälfte will das nicht und ich glaube, heute ist es sogar anders.
Also, wenn wir mal schauen, der SVP, was sie da bietet, außer Rhetorik oder Provokation. Reden wir über Amerika. Dort ist letzte Woche auch noch Interessantes passiert.
Einfach die richtigen Kunden finden. Einfach werben, ohne Streuverluste. Einfach mehr Neukunden gewinnen. Einfach profitablere Kundenbeziehungen aufbauen. Einfach mehr Umsatz machen. Lassen Sie Daten für Ihren Vertrieb arbeiten. Daten von Dun & Bradstreet. dnb.com/ch.
Letzte Woche Drama im Repräsentantenhaus in Washington. Die Republikaner haben erst nach 4 Tagen und 15 Wahlgängen den Kevin McCarthy als Mehrheitsführer können wählen. Das hat seit über 100 Jahren nicht mehr gegeben. Eine Minderheit von 20 extrem rechten Mega-Mega-Leuten, also extremste Trump-Anhänger, haben alles blockiert, sogar die eigene klare Mehrheit von der eigenen Partei. Und alles, was dort chaotisch war, am Schluss dann irgendwie hat man es da angebügelt etc., deutet darauf hin, weil das ist eigentlich die leichteste Aufgabe war für die Republikaner, die eine knappe Mehrheit haben im Repräsentantenhaus. Das wird schwierig jetzt, wie es dort weitergeht. Wie siehst du das?
Ja gut, erstens stimmt es nicht, dass das die leichteste Aufgabe war. Alle haben das gewusst, dass es knapp wird. Weil Kevin McCarthy,
alles andere.
Stimmt nicht,
es ist
man hat schon lange darüber geredet, dass es knapp wird. Man hat genau gewusst, dass es Leute gibt, die Kevin McCarthy bekämpfen. Es ist in dem Sinn keine Überraschung. Zweitens ist es immer so, wenn du so knappe Mehrheiten hast, ist ziemlich klar, dass Minderheiten eine grosse Rolle können spielen können. Es ist nicht gut, für die Republikaner ist das nicht gut, das ist völlig klar, weil teilweise haben die auch Sachen durchgesetzt, die ich nicht gut finde, andere Sachen sind gut.
Was also sie haben zum Beispiel durchgesetzt, dass ein einziger Abgeordneter kann fordern, dass der Mehrheitsführer von der eigenen Partei abgesetzt wird.
Ja, das ist das
Wie
eigentlich.
Kann denn der da noch regieren
das
oder sich Sachen eigentlich getrauen, wenn das Gefühl, wenn nur ein einziger, und die haben ja crazy people reden, also so QAnon-Leute, Verschwörungstheoretiker, Matt Gaetz und wie die alle heissen und die Bomert und so, das sind unglaublich durchgeknallte Leute, crazies, extremste Trump-Leute, die Trumpiger sind als der Trump selber.
Also erstens hat der Moment. Trump den McCarthy unterstützt, gell? Also es sind nicht, in dem Sinne sind nicht totale Trumpisten, es hat jetzt auf den Trump gehört.
Ja, eben, sie haben eben nicht gehört, dass sie sind extremer. Das heisst, Trumpismus überlebt ohne Trump und wird immer noch extremer. Das Ganze hat übrigens vor über 10 Jahren angefangen mit dem Newt Gingrich, Staatsmarschall, mit der Tea Party-Partei und jetzt zerfleischen sie sich gegenseitig, oder? Und schwächen sich gegenseitig. Und du hast immer gesagt, die Demokraten sind eine katastrophale Partei. Aber die Republikaner, die sind ja überhaupt nicht mehr.
Aber das ist ja gut für dich, dann freue dich doch. Dann bist du,
ich weiß gar nicht, was du aufregst.
Nein, bei den Demokraten
Moment,
ist ein anderes Problem.
Nein,
bei den
Demokraten
ist ein inhaltliches Problem.
Ja, Moment.
Ja.
Ich freue mich nicht drüber.
Ja, man merkt es.
Nein, es braucht in Amerika grösste, wichtigste Demokratie der Welt oder grösste Volkswirtschaft der Welt, braucht es zwei Parteien, die funktionieren.
Ja,
und wenn die eine Partei nicht mehr funktioniert, nicht mehr handlungsfähig ist und nicht einmal das anbringt, oder? Sie sind im Senat in der Minderheit, sie haben nicht das Weisse Haus und jetzt haben sie da knappe Mehrheit und tun sich selber ins Knie schiessen.
Nein, es ist völlig anders. Erstens, Demokraten sind Demokraten haben ein inhaltliches Problem. Das, was wir vorher angesprochen haben, dass die nächsten 4-5 Jahre Time of Reckoning werden, weil die Realität sich zurückmeldet, das ist für die Demokraten eines der grössten Probleme, die sie werden haben. Sie haben in der Migration eine schlechte Position, sie haben in der Energie eine schlechte Position, in der Wirtschaftspolitik. Überall sind sie inhaltlich völlig im Schilf. Viel zu links für den normalen Mainstream in Amerika, das wird sich nicht auszahlen. Zweitens, bei den Republikanern kannst du im Prinzip das sagen. Die extreme Rechte, die du jetzt angewendet hast, wobei ich finde schon, der Ausdruck ist völliger Blödsinn, weil halten wir mal fest, niemand in Amerika, der im Parlament hockt, die Demokratie in Frage stellen. Das ist nicht Weimarer Republik. Wer will denn die Verfassung abschaffen? Das heißt, du hast also mehr Leute bei den Demokraten,
die
Verfassung
abschaffen.
Donald Trump ist aber nicht im Parlament. Ich habe es vorher gesagt. Im Parlament will die Verfassung. Du kennst das Land selber genug gut. Und der Seich, den du lesen jetzt,
das Kapitol haben sie gestürmt und haben
Eine Demo, eine gewalttätige Demo hat es gegeben mit ein paar Idioten.
Die wollten verhindern, dass der Biden als Präsident kann bestätigt werden. Das ist nicht eine
Demo. Ich finde es viel schlimmer, ich sage es noch einmal. Erstens und zweitens, Hillary Clinton hat bis jetzt die Wahl von Donald Trump nicht anerkannt. Auch der Minority Leader der Demokraten, der jetzt im Repräsentantenhaus hockt, kann Zitat geben, was er gesagt hat über die Wahl von Donald Trump. Ich werde den nie anerkennen. Er ist nicht der legitime Präsident. Hör mal auf.
Aber
grundsätzlich das Entscheidende ist, und deshalb ist das nicht so schlimm, was letzte Woche passiert ist, Competition. Amerika ist das einzige Land außerhalb der Schweiz, wo die Demokratie noch funktioniert, weil du echte Konflikte hast, weil du echte Auseinandersetzungen hast zwischen zwei verschiedenen inhaltlichen Konzepten, wie man die Welt organisieren soll. Und deshalb habe ich um Amerika habe ich überhaupt keine Sorgen. Ich mache mir Sorgen um Deutschland, ich mache mir Sorgen um Frankreich, ich mache mir Sorgen um Italien. Und das billige Amerika-Bashing, das die Europäer haben, muss ich sagen,
Also die Tatsache ist, dass die Republikaner gar kein Konzept haben, die haben überhaupt keinen Inhalt. Es ist auch nicht um Inhalt gegangen, sondern es ist nur um Bestrafungen gegangen. Und um die eigenen Leute zu schwächen und so. Und vor allem ist darum gegangen, viel Airtime bekommen. Am Fernsehen, in den Social Media und noch Geld sammeln. Und das sind die Matt Gaetzes und so, was wirklich eine ganz fragwürdige Figur ist. Ist plötzlich eine Woche lang der absolute Superstar gewesen. Und am Schluss hat Donald dort bei ihm noch müssen Bitti-Bätti machen und sagen, tu einfach schreiben oder präsent sagen und nicht nochmal das Ganze weiter blockieren. So weit sind wir gekommen mit deiner republikanischen
Partei.
Aber
Roger, das ist die beste Partei von der Welt. Und zweitens, das ist so ein Unsinn, wenn du das Gefühl hast, es geht nicht um Inhalt. Natürlich geht es auch um Rampenlicht. Aber wenn es zum Beispiel darum geht, dass nämlich die Minderheit jetzt durchgesetzt hat, dass bei den Ausgaben das Parlament viel weniger Spielraum hat als vorher, praktisch eine Schuldenbremse jetzt eingebaut, wo ich teilweise problematisch finde, weil es wird zum Beispiel Defense Spending wird es betreffen. Das wird eine Rolle spielen, ist auch wichtig für den Ukraine-Krieg. Das finde ich nicht gut, aber das sind inhaltliche Anliegen. Das ist nicht einfach irgendwie oberflächlicher Schrott, wie du das darstellst. Es ist inhaltlich. Es gibt halt Leute, die der Meinung sind, der Staat sollte nicht die ganze Zeit nur Geld ausgeben. Finde ich eine vernünftige Ansicht.
Also, aber wo sind die grössten Defizite entstanden? In welcher Zeit? In der Zeit von Donald Trump. Sobald er, ja, kannst du anschauen, wie viele Trillionen dort das aufgegangen ist. Wenn man zurückschaut, der Letzte, der da noch positive Resultate geliefert hat, ist der Bill Clinton gewesen. Und nachher ist es bergab gegangen. Und die Republikaner sind immer für ausgeglichene Budgets, wenn sie da
Wenn wir in die vier Jahre Joe Biden anschauen, werden wir sehen, dass der Joe Biden einen neuen Rekord macht. Nachher kommt vielleicht dann wieder ein republikanischer Präsident und macht nochmal einen neuen Rekord. Das Katastrophale in Amerika ist übrigens wie in der Schweiz auch, Staatsausgaben gehen einfach rauf. Es spielt keine Rolle, welche Partei an der Macht ist. Und das ist der Grund, warum du in der republikanischen Partei die Tea Party-Bewegung gehabt hast, warum dass du Leute hast, die wirklich so misstrauisch geworden sind, dass sie sogar eben einen Speaker nicht mehr wählen wollen. Und eigentlich ist das eine richtige Entwicklung. Nein. Weil letztlich Kopfendeckel, wenn die Republikaner, die Partei sind von der wirtschaftspolitischen Vernunft, das nicht mehr zustande bringen, dann gute Nacht.
Eben genau, das ist ja, eben verloren gegangen. Nein, das ist eben verloren gegangen in der ganzen Zeit von Donald Trump. Und eben, du hast ja gesagt, Militärausgaben, vor allem für die Ukraine, die müssen weitergehen, da sind wir uns sogar einig. Okay, also, das war eine ganz miserable Woche gewesen, für die Republikaner. Aber der Markus sagt einfach, jö, jö, jö.
Und ich habe über den 6. Januar so
gehört. Ja, noch schlimmer. Okay, also, wir machen nächste Woche die Sendung wieder. Übrigens am Mittwoch wieder ein Talk Radio. Und zwar zu der Situation in der Ukraine. Was ist gelaufen? Was passiert dort? Was sind die Aussichten mit vielen ausgewiesenen Leuten, die dort sind oder gewesen sind, wo wir da Informationen bekommen? 10 bis 12 da exklusiv bei Radio 1. Und jetzt geht es weiter in unserem Programm. Schönen Abend und viel Vergnügen.
Radio 1 Wetter wird Ihnen präsentiert. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.